Deutschlandfunk, Medias Res.
NSU 2.0. Mit dieser Unterschrift verschickte ein Mann, André M., laut Anklage mit rechtsextremistischem Hintergrund von August 2018 bis Juni 2021 insgesamt 140 Morddrohungen. Die Unterschrift spielte dabei eindeutig auf die rechtsterroristische Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund an. Bedroht wurden auf diese Weise Personen, die öffentlich gegen Rassismus und Antisemitismus vorgehen, vor allem Frauen. Interessant an dem Fall ist, dass der Mann dabei an Daten gekommen ist, die nicht frei zugänglich waren. Sie waren von Polizeicomputern abgerufen worden. Die Anklage bleibt aber dabei, dass es nur einen alleinigen Täter gegeben hat. Und heute beginnt der Prozess gegen den 53-Jährigen vor dem Frankfurter Landgericht. Über den Fall gesprochen habe ich heute Mittag mit Pitt von Bebenburg. Er ist hessischer Landeskorrespondent bei der Frankfurter Rundschau und hat dort den Fall nicht nur journalistisch begleitet, sondern auch maßgeblich dazu beigetragen, dass er überhaupt sachgemäß aufgearbeitet wurde. Dafür bekam er im vergangenen Jahr den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus. Und meine erste Frage an ihn war, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie auf den NSU 2.0-Skandal aufmerksam wurden und angefangen haben zu recherchieren?
Ja, das ist ein Fall, der hier in Hessen spielt. Ich habe ja über hessische Landespolitik seit vielen Jahren schon berichtet und habe mich natürlich dafür interessiert, als hier die Rechtsanwältin Seda Bascha-Yildiz in Frankfurt bedroht wurde. Bekannt wurde das ja erst 3 Monate nach dem ersten Drohschreiben vom August. Dann hat es der Innenminister auch eingeräumt, dann hat sich der Landtag damit befasst und seitdem habe ich diesen Fall intensiv verfolgt.
Aber es war ja wohl tatsächlich so, dass erst durch Ihre Artikel, die zu dem Fall immer wieder erschienen, richtig angefangen wurde mit der Ermittlung. Also erst dadurch wurde dem Fall ja auch ein Sonderermittler zugeteilt, oder?
Ja, die Medien haben hier eine wichtige Rolle gespielt und auch wir als Frankfurter Rundschau haben da unseren Teil zu beigetragen. Es sah die ganze Zeit so aus, als sei es ein Fall der Bedrohung von Frau Bascha-Yildiz. Tatsächlich waren aber sehr viel mehr Menschen betroffen, vor allen Dingen, wie Sie es richtig gesagt haben, Frauen, die da aufs Übelste rassistisch und sexistisch beleidigt wurden, mit Morddrohungen gegen sich und ihre Familie und all das eben unterlegt mit persönlichen Daten, die man nicht frei zugänglich hat, sondern die eben aus Polizeicomputern abgerufen wurden. Und das habe ich dann rausgefunden, dass es eben weitere Bedrohte gab und nicht nur das, sondern dass es auch weitere einschlägige Abfragen im zeitlichen Zusammenhang bei der Polizei gegeben hat. Unbefugte Abfragen von Polizeirechnern. Und erst als wir im Juli 2020 dann sehr intensiv darüber berichtet haben, kam auch Schwung in diese Ermittlungen, die total gelahmt haben vorher. Und ich meine, wir reden von einem Zeitraum von 2 Jahren bis dahin, wo wenig passiert ist, wo das eben auch politisch nicht ernst genommen war in seiner ganzen Dimension, denn es geht ja wirklich um eine Bedrohung von Engagement, um eine Bedrohung unseres Gemeinwesens.
Und Ihre Recherchen zeigen ja ganz deutlich, es geht nicht nur um die Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Darauf weisen auch einige Personen hin, die von André M. bedroht wurden. Die Berichterstattung schrieben diese auf Twitter, stelle aber den Angeklagten zu sehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Worum geht es jetzt also bei dem Prozess? Worauf sollte jetzt der Fokus liegen?
Zunächst mal bin ich froh, dass jetzt endlich jemand vor Gericht gestellt ist, der im dringenden Tatverdacht steht, diese widerlichen Schreiben verfasst zu haben. Das ist schon mal ein guter Schritt. Allerdings ist es ganz wichtig, dass das Gericht den ganzen Sachverhalt versucht aufzuklären. Und die Staatsanwaltschaft, die die Anklage verfasst hat, greift mir da zu kurz, weil sie konzentriert sich wirklich ganz auf die Frage, hat der das geschrieben oder jemand anders? Aber das eigentlich gesellschaftlich wichtige Thema und auch die Gesamtaufklärung des Falles erfordert, dass man sich die Rolle der Polizei genau anschaut. Was ist da auf den Polizeirevieren passiert? Auf Revieren zum Beispiel in Frankfurt, in Wiesbaden, in Hamburg, in Berlin. Wer hat da diese Daten herausgefischt und aus welcher Motivation? War das auch eine rassistische Motivation oder sind sie einfach einem Betrüger aufgesessen, der sich da als falscher Polizist ausgegeben hat? So sieht das die Staatsanwaltschaft. Aber sie hat dafür keine durchgreifenden Belege, finde ich. Und dem muss das Gericht unbedingt nachgehen, weil es geht um Vertrauen in die Institutionen des Staates, es geht um Vertrauen in die Polizei und es geht jetzt streng juristisch gesehen einfach auch um die Frage, gab es Mittäter, Mittäterinnen oder nicht. Und insofern ist das unbedingt eine Aufgabe auch für das Landgericht Frankfurt.
Also ich verstehe Sie richtig, Sie fordern, dass der Prozess diese Fragen aufklärt und dabei auch Betroffene und Opfer ausreichend Raum bekommen, um ihre Sicht darzustellen und eine mögliche Verantwortung staatlicher Behörden. Die darf dann ja auch nicht ausgeblendet werden. Wie ungemütlich ist das denn jetzt für Sie, Polizei und Justiz so direkt zu kritisieren? Also die Polizei war ja sicherlich auch eine gute Quelle für Sie, sonst hätten Sie nicht so recherchieren können. Sind die jetzt noch Ihr Freund und Helfer?
Naja, ich habe ein Grundvertrauen in die Institutionen unserer Demokratie und das hängt auch mit persönlichen Kennverhältnissen zusammen. Ich habe einfach im Laufe meiner langen journalistischen Arbeit viele gute, engagierte Politikerinnen und Politiker und viele gute, engagierte, demokratische Menschen in den Reihen der Polizei und anderer Sicherheitsbehörden kennengelernt. Und deswegen kann ich sagen, dass da natürlich, so wie es sein soll, auch demokratischer Geist herrscht. Das Problem ist nur, es darf da keine Rechtsextremisten und keine Rassisten geben. Es darf nicht so sein, dass wenn ich bedroht werde, ich auf eine Wache gehe und nicht sicher sein kann, ob da möglicherweise ein Täter oder eine Täterin sitzt. Es geht also um rechtsextreme Strukturen, die wir auch erst im Zuge dieser NSU 2.0-Ermittlungen sozusagen als Nebeneffekt in Hessen gesehen haben. Es war nämlich so, dass eine Frau, die eingeloggt war, als diese Daten illegal abgefragt wurden von Frau Bascha Yildiz, dann durchsucht wurde und es wurden auf ihren Mobilgeräten gefunden Chats rechtsextremen Inhalts, rassistischen Inhalts, bei denen auch andere Polizeibeamte beteiligt waren. Und dadurch ist nach und nach ein ganzes Netzwerk aufgeflogen, was sich auf wirklich übelste Weise nationalsozialistisch, judenverachtend, minderheitenverachtend, flüchtlingsverachtend, frauenverachtend äußert in diesen Chats. Das wäre niemals ohne die NSU 2.0-Ermittlungen aufgeflogen. Und da in dem Juli 2020, als sich dann endlich was bewegt hat, wurde eben auch eine Expertengruppe eingesetzt, die sich damit beschäftigt hat, was da eigentlich in diesen Chats los war. Und die hat wiederum erschreckende Ergebnisse zutage gefördert, nämlich, dass da einfach ganz viele mitgemacht haben, vielleicht nicht aktiv, aber kein einziger von diesen hunderten Beteiligten in Chats ist zu seinem Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, hier läuft was, was nicht so laufen sollte. Und das spricht doch dafür, dass es nicht um Einzelfälle geht, sondern dass da auch ein strukturelles Defizit besteht.
Müsste es dann nicht doch viel mehr Aufgabe der Medien sein, auch auf existenzielle Bedrohungsszenarien hinzuweisen und sie aufzudecken, damit sich sowas nicht nochmal wiederholt?
Absolut, das muss Aufgabe der Medien sein. Und eins, was dafür ganz wichtig ist, ist nachhaltige Recherche, geduldig an solchen Themen dranbleiben. Die Informationen fliegen einem nicht von alleine zu. Dafür braucht es ein Netzwerk auch von vertrauensvollen Informanten in verschiedenen Behörden. Und insofern kann ich nur sagen, langen Atem, den brauchen auch die Medien in diesem Zusammenhang.
Über den NSU 2.0-Prozessauftakt und die Rolle der Medien dabei war das der Journalist Pitt von Bebenburg. Mehr dazu finden Sie auch auf unserer Seite deutschlandfunk.com/mediasres. Im April wird von Bebenburg übrigens Chefreporter der Frankfurter Rundschau. Damit will die Zeitung ihr Profil in den Themen Rechtsextremismus und Antisemitismus schärfen.